18:20 Uhr. Hier ist das Abendjournal am Dienstagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eine Stunde vollgepackt mit allem, was Sie wissen müssen. Unsere Top-Themen des Tages. Beim Bürger zählt jeder Beleg. Wehe, Sie vergessen beim Finanzamt auch nur einen davon. Beim Staat gilt, Belege sammeln viel zu aufwendig. Zumindest beim Thema NGOs, unser Top-Thema in wenigen Sekunden. Und auch darüber sprechen wir heute. Die Krise ist da, doch die angeblichen Lösungen könnten das eigentliche Problem sein, sagt Politikwissenschaftler Norbert Bolz bei uns im Kommentar des Tages. Außerdem, Machtkampf, Misstrauen, miese Zahlen. In Berlin geht es längst nicht mehr nur um Politik, sondern ums politische Überleben. Wer hält noch zu wem und wer zieht bald die Reißleine? Antworten im Gespräch mit unserem Reporter aus Berlin. Und ein Mann mit Gewehr, ein Präsident im Visier und ein Medienecho, das Fragen aufwirft. Warum wird ein Anschlag nicht einfach Anschlag genannt, sondern Zwischenfall? Und wie können aus Schüssen schussähnliche Knallgeräusche werden? Ist das Verharmlosung? Thema in einer Viertelstunde bei uns. Steigen wir so gleich ein hier im Kontrafunk. Mein Name ist Christian Erz-Maziewski. Tja, Steuern zahlen ist in Deutschland ja so eine Art Volkssport ohne Siegerpodest. Der Bürger zahlt, der Staat kassiert. Und wenn am Ende die Frage kommt, wohin ist das Geld eigentlich geflossen? Ja, dann heißt es plötzlich schwierig, sehr schwierig, quasi höhere Mathematik mit Papierakten. Die Bundesregierung soll auf eine Anfrage der AfD offenlegen, welche Organisationen, Vereine und NGOs in den vergangenen Jahren Steuergeld bekommen haben und welche im Jahr 2026 weiter gefördert werden. Die Antwort aus den Ministerien klingt wie aus dem Vorzimmer der Bürokratie. Zu viel Aufwand. Allein im Familienministerium ist von mindestens 40.000 Einzelzuwendungen die Rede, im Innenministerium von tausenden weiteren Fällen. Angeblich müssten Listen, Datenbanken und sogar Papierakten durchforstet werden. Ja, Sie haben richtig gehört, Papierakten 2026. Da möchte man doch dem Digitalministerium spontan einen Fax schicken, oder? Besonders brisant allerdings, es geht nicht um Kleingeld aus der Kaffeekasse, sondern um politische Einflussnahme mit Steuermillionen. Ja, natürlich, es geht wieder einmal um NGOs und ihre Finanzierung. Erst bat man also um Verlängerung der Frist und dann die Antwort, wir können nicht ermitteln, wohin die Steuermillionen seit Jahren fließen. Der Arbeitsaufwand zur Ermittlung wäre unzumutbar. Am Telefon dazu ist jetzt René Springer, Leiter des Arbeitskreises Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion. Er hat nämlich diese Anfrage gestellt. Schönen guten Abend, Herr Springer, erst einmal.
Ja, schönen guten Abend an Sie und an die Zuhörer.
Ja, was wollten Sie so ganz konkret eigentlich wissen und was hat die Bundesregierung dann tatsächlich geantwortet?
Ja, also uns interessierte, wo eigentlich das Steuergeld hingeht. Das haben Sie ja in der Anmoderation schon schön zusammengefasst. Und wir wissen ja, dass es dieses Bundesprogramm Demokratie leben gibt, das ein Bundesprogramm des Familienministeriums ist. Und nun haben wir aber mehrere Ministerien und wir wissen, dass Gelder aus verschiedensten Ministerien an NGOs fließen. Also haben wir das einfach mal für alle abgefragt, um dort einen Gesamtüberblick zu bekommen. Denn unser Anspruch ist es eigentlich, das zu tun, was der französische Staatspräsident Jacques Chirac mal gesagt hat, nämlich die Regierung abzuschminken, während die Vorstellung noch läuft. Das heißt, einfach Transparenz zu schaffen, um dann eben auch Lösungen zu erarbeiten. Und das Ziel war es eben, herauszuarbeiten, wie viel Steuergeld über welche Ministerien wohin fließt. Und vor allem das Interessante war für uns nicht nur, wer der Erstempfänger ist, sondern an wen das Geld dann weitergegeben wird, dann das findet auch statt. Es ist nämlich nicht so, dass die NGOs, die das Geld einvernehmen, selbst immer mit der Ausgabe dann auch betraut werden, sondern oftmals wird das Geld eben auch weitergereicht an andere NGOs. Und das war interessant, dieses Feld mal zu beleuchten.
Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Aber erstmal diese Antwort von der Regierung, da müssen wir kurz nochmal drüber sprechen, die sagt jetzt im Kern, das ist zu viel Arbeit. Haben Sie mit sowas gerechnet oder sind Sie völlig aus allen Wolken geflogen?
Ja, das ist so ein Schutzreflex der Bundesregierung, den wir immer häufiger beobachten. Ich in einer anderen Angelegenheit streite ich mich mit der Bundesregierung auch vor dem Bundesverfassungsgericht, weil dort auch so geantwortet wurde. Das ist eben der Schutzreflex, weil man merkt, Man verabschiedet sich vom linken Zeitgeist in unserer Gesellschaft. Und die Antwort würde zu Beunruhigung führen, würde ich mal sagen. Und deswegen werden hier nur noch sehr selektiv Informationen rausgegeben. Verschärft tritt das tatsächlich seit dieser Legislaturperiode auf. Also das ist, jede zweite Antwort ist eigentlich unbrauchbar, weil gesagt wird, können wir nicht sagen, wegen Staatswohlgefährdung, können wir nicht sagen, weil der Arbeitsaufwand zu groß ist. Das ist der neue Stil. Das ist aber auch der Stil einer untergehenden Regierung. Ja.
Was auf jeden Fall gesagt wird, ist ja, dass wir über 40.000 Einzelzuwendungen sprechen. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was sagt diese Zahl eigentlich über den Zustand des Staates aus?
Ja, das sagt sehr viel über den Zustand des Staates aus. Und ich glaube, wir reden ja auch über die Zahl aus einem Ministerium und noch nicht mal zusammengefasst. Denn in vielen Fällen konnte das Ministerium ja gar nicht mal sagen, wie viele Zuwendungen es gegeben hat. Das sagt vieles aus. Und zwar im Kern, dass hier ein, ich würde sagen, parasitäres Geflecht entstanden ist, über das der Staat versucht, Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, manipulativen Einfluss zu nehmen. Und über die NGOs wird etwas gemacht, was der Staat nicht tun darf, weil er sich neutral verhalten muss. Die NGOs grundsätzlich auch, wenn sie gefördert werden, aber sie halten sich nicht dran. Und jedem fallen spontan ein paar NGOs ein, auf die das zutrifft. Sei es der DGB, sei es die Amadeo-Antonio-Stiftung und viele andere Organisationen. Kurzum, dieses parasitäre Geflecht dient im Grunde dem Machterhalt der Regierung, weil man eben über die Manipulation versucht, die Deutungshoheit aufrechtzuerhalten. Aber es gelingt zunehmend nicht mehr. Und der letzte Akt der Verzweiflung ist nun, die Transparenz, die wir einfordern, nicht mehr walten zu lassen. Und das ist der Anfang vom Ende.
Dann gehen wir mal in die Zahlen rein. Zunächst mal vielleicht einen Überblick über wie viele Millionen, auch wenn Sie keine genaue Zahl bekommen haben, für NGOs sprechen wir eigentlich insgesamt. Wovon gehen Sie aus?
Ja, das ist tatsächlich schwierig zu ermitteln und das war ja auch das Ziel der Kleinen Anfrage. Aber wir wissen beispielsweise, dass allein für das Programm Demokratie leben ja rund 200 Millionen Euro eingestellt sind dieses Jahr. Seit 2015 ist es über 1 Milliarde Euro, die dort in dieses Programm geflossen ist und damit in irgendwelche linken NGOs. Wenn wir jetzt alle anderen Ministerien zusammenfassen, dann wird sich sicherlich eine Summe ergeben, die auch in der Größenordnung liegt. Aber genau können wir es halt nicht sagen. Und das ist halt auch das, was wir der Regierung vorwerfen, dass es nicht sein kann, dass man das Steuergeld nimmt, wofür Millionen morgens um 5 aufstehen, hart arbeiten, Steuern zahlen in einem unerträglichen Ausmaß. Und dann wird das Geld so zweckentfremdet, um dann die zu manipulieren, die das alles erwirtschaften.
Mhm, und
das
jetzt kann haben Sie
so nicht weitergehen.
Mhm. Ja. Ja, nee, Sie hatten gerade zu Anfang, da wollte ich jetzt, bitteschön,
ja. Nee, alles gut, machen Sie mal.
Alles gut. Okay, nein, wir haben so eine leichte Verzögerung drin, deswegen nicht wundern, wenn ich nichts mehr höre, dann dachte ich, Sie sind fertig. Weil Sie ganz zu Anfang eben schon mal sagten, die NGOs würden Steuermittel auch an andere NGOs weiterleiten. Was haben Sie da für Erkenntnisse? Ist das gängige Praxis?
Ja, auch das wollten wir in Erfahrung bringen. Ob es nun gängige Praxis ist, ob es in Einzelfällen stattfindet. Man ahnt, dass es keine Einzelfälle sind, aber genau wissen tun wir es nicht. So viel gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber es gibt ja einen ganz aktuellen Fall, wo mal wieder bekannt geworden ist, was hier eigentlich läuft. Wir erinnern uns an diesen Porno-Skandal, der jetzt stattgefunden hat an einer Schule in Sachsen, wo irgendwelche non-binären Damen 14-, 15-jährigen Kindern irgendwelche Homo-Pornos gezeigt haben. Und die ganze Sache ist aufgeflogen. Diese Organisation, das waren die jungen Sozialisten, die sogenannten Falken. Und die haben ihr Geld eben nicht direkt vom Staat bekommen, sondern von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die wiederum sehr viel Geld vom Staat bekommt. Also dort hat man einen ganz konkreten Fall der Weiterleitung von Steuergeldern. Und über die Letztverwendung kann und will die Bundesregierung keine Auskunft geben. Und wir ahnen, warum. Und wir haben auf Landesebene in Brandenburg im Prinzip dieselben Phänomene und in anderen Bundesländern genauso. Wir haben in Brandenburg eben das tolerante Brandenburg, das Geld verteilt. Dieses Geld wird dann an NGOs gegeben, die wiederum unterverteilen und am Ende landet es zum Beispiel bei Organisationen wie Unteilbar Südbrandenburg, die dann dort Stimmung machen gegen Vernunft, gegen den Realitätssinn und gegen die Bürger, die eigentlich die Nase voll haben von der etablierten Politik. So, und das, diese Zusammenhänge transparent zu machen, das ist eben Aufgabe unserer Fraktion. Das machen wir in allen Bereichen und eben auch durch solche kleine Anfragen.
Was mir in der Anfrage übrigens noch aufgefallen ist, Sie wollten da drin auch wissen, ob die geförderten NGOs auf verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse überprüft werden. Worum geht's Ihnen da und welche Erkenntnisse haben Sie da möglicherweise selbst schon?
Ja, wir haben diese Frage gestellt, weil wir sehen, im Umgang mit der AfD vertraut man von Seiten der Politik ja sehr auf die, ich formuliere es mal vorsichtig, gefärbten Verfassungsschutzberichte. Und das hat ja massive Auswirkungen, dass man eben seine Waffenbesitzkarte verlieren kann, wenn man Sportschütze oder Jäger ist, dass man Schwierigkeiten bekommt, einen Job im öffentlichen Dienst anzutreten, dass man von Kirchenämtern ausgeschlossen wird. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wird das eigentlich auf der anderen Seite auch gemacht? Und wir sehen anhand der Antwort, dass es die Regierung im Grunde nicht interessiert, ob hier auch linksextreme Organisationen gefördert werden. Und das bestätigt einmal mehr das, was wir ohnehin wissen, dass die Bundesregierung auf dem linken Auge blind ist.
Jetzt haben Sie als Parlamentarier ja eigentlich das ganz klare Haushaltsrecht. Also müsste nicht eigentlich sowieso jede einzelne Zuwendung dokumentiert sein? Also Antrag, Bescheid, Zweck, Empfänger, Kontrolle, das müssten Sie doch im Bundestag jederzeit überprüfen können.
Ja, natürlich. Diese Transparenz müsste es geben. Es gibt ja ganz klare Haushaltsvorgaben und ganz klares Haushaltsrecht. Aber wie man an der Antwort erkennt, scheint es die Regierung nicht zu interessieren. Und ich komme nochmal auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Die tun das aus gutem Grund. Sie haben schlichtweg den Willen nicht. Sie wissen, dass wenn das alles transparent gemacht wird, wo die Gelder hinfließen und wohin sie dann weiterfließen und was am Ende damit gemacht wird, das würde, glaube ich, das Vertrauen in noch weiteren Teilen unserer Gesellschaft in die Regierung erschüttern. Und davor hat man wahnsinnige Angst. Schauen wir auf die Umfragen. Alle etablierten Parteien sind im Sinkflug. Und dieser Sinkflug würde durch diese Transparenz noch weiter beschleunigt werden. Und so versucht man sich jetzt über den Tag zu retten, über die Woche, über den Monat. Aber schlussendlich werden sie keine Chance haben. Die werden sie nur haben mit einer vernünftigen Politik. Und dazu gehört es, dieses Steuergeld, was hier verschwendet wird, in korrupter Weise verschwendet wird, dort einzusetzen, wo es sinnvoll ist, nämlich bei Steuerentlastungen der Bürger und bei der Sicherung der Rente und bei der Infrastruktur. Es gibt so viele Aufgaben. Das, was hier gemacht wird, ist schlichtweg am Thema vorbeiregiert und an den Problemen vorbeiregiert.
Und trotzdem klingt das so ein bisschen fast resigniert. Kann denn das Parlament, können Sie nichts tun, wenn eine Regierung eine solche Auskunft verweigert oder faktisch in diesem Fall unmöglich macht? Oder anders gefragt, halten Sie rechtliche Schritte für denkbar, etwa Verletzung parlamentarischer Informationsrechte oder Ähnlichem?
Ja, also auch wenn ich vielleicht so klinge, aber ich bin überhaupt nicht resigniert, im Gegenteil. Wir wissen, wir sind ja auf der Zielgeraden eines Marathon, den wir zurückgelegt haben. Wenn eine Regierung so antwortet, ist sie eben am Ende. Und wir geben ja nicht auf. Wir haben bereits zu dieser Frage Nachfragen gestellt, wo wir auf die Antwort warten. Wir haben dann nochmal um Nachbesserung gebeten beim zuständigen parlamentarischen Staatssekretär. Und am Ende, wenn nicht nachgebessert wird, gibt es ein sogenanntes Konfrontationsschreiben. Das heißt, dass man eben einen letzten Warnschuss abgibt und danach geht es dann vor das Bundesverfassungsgericht, wie ich es in einem anderen Fall eben durchgezogen habe, wo ich leider aber auch jetzt inzwischen seit 8 Jahren auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts warte. Aber wir sind geduldig, wir haben sehr viel Ausdauer und wir machen das genau so lang, bis wir regieren, um diese Fehlentwicklung zu korrigieren.
Welche NGOs bekommen wie viel Steuergeld? René Springer will das wissen, bekommt aber auch keine Antworten. Diejenigen, die in Sternmillionen verteilen, die sagen nämlich nicht, wohin das Geld fließt. Ganz herzlichen Dank, René Springer, für das Gespräch und Ihnen einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank zurück und bis zum nächsten Mal.
18:20. Sie hören das Abendjournal im Kontrafunk. Es ist ein Abend, der eigentlich der leichten Unterhaltung gehört. Smoking, Abendkleid, ein bisschen Spott über die Mächtigen. Das berühmte White House Correspondents Dinner in Washington. Journalisten, Politiker, Prominenz, ein Schaulaufen der Hauptstadtelite. Und mittendrin der amtierende US-Präsident Donald Trump. Aber plötzlich kippt die Stimmung. Schüsse, Chaos, Sicherheitskräfte stürmen die Lobby, ziehen Waffen, bringen den Präsidenten in Sicherheit. Ein bewaffneter Mann, ausgerüstet mit Pistole und Messern, wollte offenbar genau diesen Abend nutzen, um ein Attentat zu verüben. Es ist schon der dritte Versuch, Donald Trump umzubringen. Drei Attentatsversuche auf einen amtierenden Präsidenten und trotzdem wirkt die öffentliche Reaktion erstaunlich routiniert, fast abgeklärt. Besonders in der Kritik der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die ARD spricht von schussähnlichen Knallgeräuschen. ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen nennt das Chaos Verunsicherung. Und auch aus der Politik kommen schräge Töne. Aussagen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann sorgen für scharfe Kritik, selbst aus den eigenen Reihen. Über all das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Colin McMahon. Colin, fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich dieses White House Correspondents Dinner für eine Veranstaltung?
Ja, das ist über 100 Jahre alt. Das geht auf das Jahr 1914 zurück, als die Korrespondenten eine Vereinigung gründeten und angefangen haben, jedes Jahr ein Dinner auszurichten. 1921 kam dann der Präsident dazu, Woodrow Wilson damals, und hielt eine Rede. Und seitdem sind die Präsidenten dort auch gern gesehene Gäste. Das Ganze kam vor allem auf die öffentliche Aufmerksamkeit unter George Bush, als der Komiker John Stewart eigentlich angefangen hat, auf diesen Dinners den Präsidenten vor versammelter Mannschaft zu verulken und zu roasten. Das war damals wirklich fast der Anfang des Widerstands gegen den Irakkrieg, das ja damals zuerst eigentlich von allen Amerikanern unterstützt wurde und dann immer mehr unbeliebter wurde. Und das hat auf diesem Korrespondentendinner eigentlich angefangen. Und Donald Trump hat damit auch eine gemischte Geschichte. 2011 wurde er von Barack Obama wahrscheinlich über Kollegen von der Washington Post eingeladen, zu einer Zeit, als Donald Trump noch nicht politisch engagiert war, aber der hatte sich geäußert zum Geburtsstatus von Barack Obama, ob Obama überhaupt in den Vereinigten Staaten geboren wurde, ob er überhaupt sozusagen fähig war, Präsident zu werden, rechtlich. Und Barack Obama hat ihn dann schön mitten im Saal am zentralen Tisch platziert und angefangen, ihn zu roasten. Auch der Komiker Judd Apatow, der die Moderation gehalten hat, hat Donald Trump auch auf die Schippe genommen. Und man sah also förmlich, wie Donald Trump immer wütender wurde. Und viele sagen, dass das der Moment war, als Donald Trump sich entschieden hat, Präsident zu werden, um es Barack Obama zu zeigen. Und er war auch seitdem nicht mehr auf diesem... Er war auch seitdem nicht mehr auf diesem Korrespondentendinner. Und am Samstag war eben das erste Mal und dann passiert sowas.
Okay, und wenn dann der US-Präsident da ist, dann gehe ich davon aus, das Sicherheitsniveau ist extrem hoch, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das Problem ist, dass das Hilton Hotel, wo die White House Correspondents Association eben dieses Dinner abhält, ist ein ganz normales Hotel mit 1100 Zimmern. Und da sind ganz normale Gäste, unter anderem auch der Attentäter, eingecheckt gewesen. Das heißt, es wurde nur im Kellerbereich eigentlich kontrolliert. Viele sagen jetzt nachher, warum wurde das ganze Hotel nicht gesperrt oder warum wurden nicht alle Koffer durchsucht? Aber das ist natürlich ein fundamentaler Eingriff in die Grundrechte. Man kann nicht einfach anfangen, in Hotels Türen aufzubrechen und Zimmer zu durchsuchen oder Koffer von 1100 Gästen zu scannen. Das wird man sich überlegen müssen. Es gibt Trump natürlich auch recht mit seiner Idee, einen richtigen Ballsaal im Weißen Haus zu bauen. Und da wird sich sowas vielleicht in Zukunft vermeiden lassen.
Das heißt also, der Täter ist vorher wahrscheinlich nicht durchgecheckt worden. Was wissen wir denn über den Täter und was wissen wir konkret über die Pläne, die er hatte?
Cole Thomas Allen aus Los Angeles, aus Torrance im Süden von Los Angeles, ist 31 Jahre alt, eigentlich Ingenieur, Computerprogrammierer. Er hat sich als Programmierer für Computerspiele durchgeschlagen und wurde dann auch Lehrer und wurde sogar als Lehrer ausgezeichnet. Also ein schlauer Kopf, der aber sich wohl in letzter Zeit zunehmend radikalisiert hat. und dann diesen Entschluss gefasst hat, den Präsidenten anzugreifen und wohl mit der Bahn den ganzen Weg aus Los Angeles nach Washington gefahren, über Chicago, was in Amerika sehr ungewöhnlich ist. Da brauchst du 3 Tage ungefähr. Normalerweise fliegt man ja in Amerika. Vielleicht wollte er seine Waffen nicht durch die Security im Flughafen einchecken oder vielleicht hat er Flugangst, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall war es schon mal eine ungewöhnliche Anreise. Und dann hat er sich am 24. in dieses Zimmer eingecheckt und hat da sozusagen auf den Samstag gewartet und fuhr mit dem Aufzug vom 10. Stock ins Erdgeschoss und lief dann im Sprint auf die Security-Checkpoints zu und stürmte dann durch, aber konnte sehr schnell von dem Secret Service abgefangen werden. Und man weiß nicht, ob er gestolpert ist oder ob er zu Fall gebracht wurde. Er wurde nicht angeschossen, obwohl man 5-mal auf ihn geschossen hat. Er auch mehrmals auf die Sicherheitsbeamten geschossen hat. Aber dort scheiterte er schon mal an der Außen-Security und dann wurde nur noch der Saal evakuiert.
Kommen wir mal zur Berichterstattung hierzulande. Immerhin, dass er klimaneutral angereist ist, habe ich noch nicht gehört. Aber ganz ehrlich, nehmen wir zum Beispiel mal die Rolle von ZDF-Korrespondent Elmar Thewesen. Wie hat er zum Beispiel diesen Fall dann im ZDF geschildert?
Ja, das war das Frappierende. Elmar Thewesen hat sich ja schon beim Tod vom konservativen Kommentator Charlie Kirk nicht mit Ruhm bekleckert, als er eklatante Fake News verbreitet hat und behauptet, Charlie Kirk hätte zur Steinigung von Homosexuellen aufgerufen, zur Diskriminierung von Schwarzen und sowas. Er musste sich dann auch öffentlich entschuldigen. Es war auch im Gespräch, ob man sein Visum entziehen sollte. Der ehemalige Botschafter Richard Grenell hatte sowas angedeutet. Thewesen ist also schon berüchtigt für seine Ausfälle. Nun hat er diesen Gelegenheit genutzt, um Donald Trump zu unterstellen. Er würde die Demokratie in Amerika aushebeln wollen. Er würde diesen Vorfall jetzt nutzen, um gegen die Demokratische Partei vorzugehen, um sozusagen eine Militärregierung einzurichten, das US-Militär im Inland einzusetzen, hat er gesagt. Möglicherweise auch bei den Zwischenwahlen, um die demokratische Opposition einzuschüchtern. Also wenn man jemand gerade versucht hat, den Präsidenten umzubringen, dann dem Opfer das zu unterstellen, er würde irgendjemanden einschüchtern wollen, ist schon wirklich ein starkes Stück.
Jetzt kennen wir Elmar Thewesen so, wie er ist. Dass er kein Donald-Trump-Freund ist, wissen wir nun wirklich. Aber auch in anderen Medien ist es ja offenbar schwer gefallen, diese Taten klar einzuordnen. Was glaubst du, woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass sie eigentlich einer Meinung sind mit diesem Attentäter. Also wenn man sein Manifest liest, er hat es ja relativ eindeutig gesagt, dass er es auf den Präsidenten abgesehen hat. Er unterstellt dem Präsidenten erstmal ein Serienvergewaltiger und Pädophiler zu sein. Also hat sich da wohl zu tief in die Epstein-Akten eingelesen. Obwohl, ich habe ja selber ein Buch darüber geschrieben, also es gibt keinerlei Hinweise, dass Donald Trump irgendwas mit kleinen Kindern gemacht hat, auch nachdem wir diese vielen, vielen Akten erhalten haben von der Regierung. Also wie man auf sowas kommen kann, ist immer noch ein Rätsel. Aber da gibt es links wie rechts Leute, die davon überzeugt sind, dass Donald Trump Teil eines pädophilen Rings ist. Dann hat er ihm unterstellt, ein Genozid zu betreiben, wahrscheinlich in Gaza und in Mädchen getötet zu haben, wahrscheinlich diese Mädchenschule im Iran, die immer noch nicht aufgeklärt ist. Also es sind klassische linke Anti-Trump-Argumentationen. Das ist im Prinzip ja genauso wie unsere Reporter ticken. Die denken das im Prinzip auch. Und viele Leute, die den öffentlich-rechtlichen Long-Tagesschau leiden, wie man sagt, werden wahrscheinlich, wenn man sie auf der Straße fragt, nach diesem Attentat, ja, werden in Deutschland sagen, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ne? Das ist einfach, wie die Medien hier diese Präsidentschaft framen.
Allerdings gab es glücklicherweise eben auch Kritik, auch aus der Politik, zum Beispiel an Aussagen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Worum geht es da genau? Da gibt es ja massiv Kritik sogar aus der eigenen Partei.
Ja, die Rüstungslobbyistin Agnes Strack-Zimmermann, die scheint die Öffentlichkeit zu suchen und hat Donald Trump vorgeworfen, seine brutalen Aussagen Gruppen und Einzelpersonen gegenüber seien so unterirdisch, dass man sich nicht mehr zu wundern braucht, dass bei diesen verbalen Exzessen schreckliche Taten folgen. Also Trump ist im Prinzip selber schuld, dass man versucht, ihn umzubringen, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann selber auch brutale Aussagen getätigt hat. Das scheint ihr nicht so klar zu sein. Also sie will wahrscheinlich nicht zu Gewalt gegen sich selber aufrufen. Sie hat zwar das Attentat grundsätzlich verurteilt und schob die Schuld eher auf den leichten Zugang zu Waffen in den USA, wobei weder in Los Angeles noch in Washington D.C. der Zugang zu Waffen leicht ist. Also in Kalifornien herrschen Waffengesetze, die sind eigentlich vergleichbar mit denen in Deutschland. Das ist sehr schwer, vor allem in Los Angeles eine Waffe zu kaufen. Der Schütze, der musste wohl auch in einem Schießverein beitreten. Aber sie hat sich im Prinzip ein bisschen dafür entschuldigt oder versucht, das zu relativieren. Aber man sieht schon, wessen Geisteskind diese Frau ist.
Schauen wir nochmal auf die USA. Was glaubst du, was für Auswirkungen kann solch ein Zwischenfall, wie es die Öffentlich-Rechtlichen nennen, ein Attentat, wie wir es nennen, denn zum Beispiel auf kommende Zwischenwahlen haben?
Ja, also Donald Trump kandidiert ja nicht. Also seine Zeit ist vorbei. Er muss jetzt nur noch schauen, dass er überlebt bis 2028. Er scheint ja auch irgendwie Klopf auf Holz einen gesegneten Stern zu haben in solchen Sachen. Das ist ja schon im Prinzip das vierte Attentat auf ihn. Die Geschichte in Butler, wo sein Ohr angeschossen wurde. Dann der Ryan Ruth, der ehemalige ukrainische Freiwillige, der in Mar-a-Lago auf der Lauer lag und im Februar hat ein Mann mit einer Schrotflinte und einem Benzinkanister auch versucht, Mar-a-Lago zu stürmen. Trump war zwar nicht da, aber seine Absicht war klar. Und das ist jetzt im Prinzip das vierte ernsthafte Attentatsversuch auf Donald Trump. Und man kann nur hoffen, dass das noch weiterhin sein Schutzengel so wachsam bleibt. Aber für die Midterms wird das insofern einfach zur Polarisierung beitragen. Die Republikaner sagen, bitte hört einfach auf unseren Präsidenten zu schießen. Die Republikaner und die Rechten sagen, die ganze Gewalt geht von links aus. Dieser Luigi Mangione, der einen Krankenversicherungsvorstand erschossen hat auf offener Straße in New York, wird ja quasi als Held gefeiert unter den Linken. Auch sowas wie die Ermordung von Charlie Kirk wird durchaus irgendwie wohlwollend begrüßt auf der linken Seite. Sogar Angriffe auf Demokraten wie Josh Shapiro oder die Abgeordnete Melissa Hartman in Michigan gingen von Linken aus, denen diese Demokraten nicht radikal genug waren. Also man sagt auf der rechten Seite, dass wir wirklich ein Gewaltproblem von links haben. Und auf der linken Seite sagt man sich, entweder war das Attentat fingiert oder schade, dass es nicht ihn getroffen hat.
Wenn auf einen Präsidenten geschossen wird, dann geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Wahrheit. Und die beginnt damit, Dinge klar zu benennen. Danke für diese Einordnung an meinen Kollegen Colin McMahon. Und in 3 Minuten geht es bei uns weiter. Die Regierung, die wirkt nämlich angeschlagen. Streit, Reformstau, Absturz in den Umfragen. In der Koalition brodelt es, in der CDU wächst der Druck. Die SPD zweifelt schon offen am Kurs. Ist das noch Führung oder schon der Anfang vom Ende? Gleich hier im Kontrafunk. We'll be right back. Der Kontrafunk am Dienstagabend. Während die Wirtschaft schwächelt, die Kassen klappern und die Bürger auf echte Reformen warten, liefert die Bundesregierung vor allem eins: Streit, Stillstand und jede Menge Zweifel an der eigenen Zukunft. Der Kanzler beschwört Durchhalteparolen, spricht von Verantwortung und Zusammenhalt. Doch hinter den Kulissen, da brennt es lichterloh. In der Union wächst der Frust, junge Abgeordnete rebellieren, die eigenen Wahlversprechen können nicht umgesetzt werden. Und die SPD? Die stellt öffentlich in Frage, ob diese Regierung überhaupt noch einen Plan hat. Gleichzeitig rutschen die Umfragewerte ab. Der Bundeskanzler zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte auf dem letzten Platz im Politiker-Ranking. Noch unbeliebter als damals Olaf Scholz. Und ist das eigentlich dann noch eine Koalition oder ist das Ganze inzwischen ein politisches Zweckbündnis kurz vor dem Kollaps? Und wenn ja, wer zieht zuerst die Reißleine? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Berlin-Reporter Frank Wahrlich. Guten Abend, Frank. Ja, dein Eindruck aus Berlin. Noch Verzweiflung oder schon Panik?
Nein, das ist das übliche Krisenmanagement. Die Regierung, die gibt's ja noch nicht mal ein Jahr lang. Und wir haben ein Jahr lang immer über Krisen geredet, über Streit geredet. Ich glaube, das ist mittlerweile so eingefahren, dass die zueinander so giftig, so garstig sind, dass sie sich gegenseitig blockieren, dass das in der Öffentlichkeit schon gar keinen großen Eindruck mehr macht. Was erwartet man auch von denen, wenn eine SPD-Spitzenpolitikerin, Arbeitsministerin, SPD-Vorsitzende Bärbel Baas sagt, den nagel ich jetzt fest, den, das ist unser Kanzler, der auf dem letzten Platz der Beliebtheitsskala steht. Das ist aber eine Sprache, die ist sowohl drohend als auch frech. So redet man im Ruhrgebiet am Bütchen, wenn man zwei kleine Bier bereits getrunken hat. Das ist der Umgangston. Jeder andere Kanzler in jeder anderen Regierung, der hätte diese Frau schon längst rausgeschmissen, kaltgestellt oder sie in Senkel gestellt. Nichts dagegen passiert, sondern man sagt, wir regieren weiter, wir regieren gut, wir lösen die Probleme und so weiter und so fort.
Bevor wir zur CDU mal ein bisschen tiefer gleich kommen, vielleicht erst noch mal die Frage, was bei der SPD eigentlich los ist. Also Generalsekretär Markus Mirsch, der spricht vom wörtlich möglichen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. Jo, klingt realistisch, aber Folgen hat es irgendwie im Handel nicht. Was macht die SPD da? Welchen Kurs fährt die?
Ja, ich glaube, die hat keinen Kurs. Die SPD, die ist irgendwie gefangen in ihren ziemlich ungebildeten Funktionärsschicht. Und man merkt einfach, die hat ein Personalproblem. Natürlich damit einhergehend auch ein ideologisches Problem. Die Arbeiter oder die Mittelschicht, die Leute, die die SPD gewählt haben wegen Bildungspolitik, wegen einer leistungsbezogenen Politik, die gibt es nicht mehr. Die sind alle zur AfD abgewandert. Zur CDU geht da niemand, weil den glaubt man auch nicht. Und da sitzt die SPD dann in endlosen Tagungen und man ringt dann in der Nacht um gute Ergebnisse. Und die guten Ergebnisse, die SPD definiert sich dadurch, dass sie sagt, wir sind für diejenigen, die keinen Job haben, wir sind für die Migranten und wir sind gegen die AfD. Das reicht aber nicht und in Umfragen liegt die SPD bei 12%. Das ist ziemlich schlecht, aber es ändert nichts an diesem granatenmäßigen Selbstbewusstsein und an diesem Macherinstinkt, weil die SPD weiß, sie kann sich so benehmen, sie kann diese Forderungen stellen, sie kann im Grunde sehr, sehr viel sozialdemokratische Politik machen, weil es eben diesen Kanzler mit dieser CDU gibt und die sind im Grunde nicht wehrtüchtig, die sind nicht fähig, sich zu wehren und zu sagen, wer ist in diesem Duo der Koch und wer ist der Kellner. Man gibt letztendlich der SPD immer wieder nach. Und das sieht man auch jetzt bei der beginnenden Haushaltsdebatte, die sich jetzt anbahnt in Deutschland.
Die Haushaltszahlen schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber erst nochmal zu Kanzler Merz. Also bei jedem Mal, wo die SPD ihm wieder einen reinwirkt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, betont er noch einmal mehr, ich halte am Koalitionspartner fest. Also ist das wirklich noch Strategie oder ist das eine politische Geisterfahrt dort?
Ich glaube, das ist seine Strategie, der hat keine andere. Der weiß auch, es gibt keinen anderen Koalitionspartner. Es kann natürlich die CDU-Spitzenpolitikerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die kann natürlich auf Klausurtagungen der Grünen gehen und mal grün blinken. Aber im Augenblick reicht es nicht für CDU und die Grünen. Und mit der SPD sitzt eigentlich an diesem Kabinettstisch die Linke dabei Und auch die Grünen sitzen dabei, weil das ist die Politik der SPD. Und wir haben, wenn man den großen Draufblick versucht zu machen, sehen wir eine große Partei, die aus Union, SPD, Grünen und auch aus einem Stück von den Linken besteht. Und Markus Söder, der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, der sagte in einer Talkshow, und da wird ja mehr Politik gemacht als im Bundestag im Augenblick, der sagte in einer Talkshow, als er gefragt wurde, eher mit der AfD oder mit den Linken? Und da sagte er, mit der AfD auf keinen Fall, heißt also mit den Linken, alle sind sie zusammen und alle basteln sie an dieser Politik herum.
Bei der CSU kann ich es noch verstehen, die Direktkandidaten dort sind relativ wenig gefährdet. Anders sieht es bei der CDU aus, auch in Westdeutschland droht ihnen ein Direktmandat nach dem anderen irgendwann abhanden zu kommen. Wie ist denn dann die Stimmung an der Basis der CDU oder wie groß ist der Druck der eigenen Leute? Man hört ja immer wieder auch Gerüchte, hinter den Kulissen werde schon ein Kanzlerwechsel vorbereitet. Was ist da dran?
Ja, aber wer soll's denn machen? Wer soll's denn sein? Die CDU oder die Union, die ist so ausgeblutet und so farblos und die haben so wenig Direktmandate, sondern das sind meistens Leute, die über die Liste kommen und das heißt, die sind natürlich vorgefiltert und die sind ganz brav, weil die weiter Abgeordnete sein wollen. Es gibt aber einen Abgeordneten, der ist seit 4 Legislaturperioden im Bundestag immer wieder direkt gewählt. Der ist sogar noch Unternehmer, der versteht was von diesem Fach. Und der sagte Richtung SPD, wir können eigentlich miteinander. Diese Regierung, diese Koalition, die wird keine 4 Jahre halten. Da muss der Wähler irgendwann entscheiden. Das irgendwann steht noch dahin, wann das sein wird. Aber wir taumeln nach einem Jahr Regierung Merz, taumeln wir von einem Nein, was von der SPD zur Reform kommt, zum nächsten Frechheit, zu einem wirklich unangenehmen Koalitionsklima. Und es gibt natürlich weitere Abgeordnete. Der Abgeordnete Stetten ist der prominenteste und der bislang der einzige, der öffentlich sagte, so geht es nicht weiter, die hauen mit der Wirtschaft. Und darum geht es, die hauen die Wirtschaft und den Mittelstand an die Wand. Es gibt natürlich jede Menge Abgeordnete, die würden bei geheimen Wahlen, wo man nicht sieht, wer stimmt wie ab, würden die nicht mehr für diese Koalition stimmen. Also es gibt genug Fäuste in der Tasche, aber es gibt noch keine Faust, die auf einen Parlamentariertisch schlägt, dass sie auch zu hören wäre.
Dann schauen wir mal auf die inhaltlichen Baustellen. Nicht irgendwann, sondern schon morgen wird ja der Haushalt ins Kabinett eingebracht. Da geht's um Milliardenlöcher. Wo könnte denn da gespart werden? Und mir drückt mich ehrlich gesagt so ein bisschen vielleicht der Eindruck, dass sich da so richtig eigentlich sowieso keiner rantraut?
Ja, der Eindruck ist richtig. Gespart werden in diesem Haushaltskonzept steht, wir sparen schon irgendwie und stopfen Steuerschlupflöcher. Aber konkret steht darin, oder das sagt auch von der SPD, wir erhöhen die Steuern, aber sagen nicht Steuererhöhungen dazu. Höhere Abgaben auf Tabak und Alkohol und Plastik und Kryptowährungen. Da ist der Fantasie, der sozialdemokratischen Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Einsparungen gibt es keine. Man könnte wenigstens symbolisch einsparen. Dieses 9 Personen kleine NGO, die von Angela Merkel geführt wird, die könnte man etwas strippen. Das wäre nur eine symbolische Geste, aber würde zeigen, wir gehen an die richtig schweren Brocken heran. Man könnte diese Nichtregierungsorganisation, denen das Geld streichen. Man könnte Subventionen streichen. In dem Haushaltsentwurf ist darin nichts zu sehen, sondern das ist so eine Art Kulissenschieberei. Irgendwie wird das schon gehen, irgendwie springt die Wirtschaft an. Und wenn nicht, haben wir noch ein paar Ideen, wie zum Beispiel eine Reichensteuer, einen höheren Steuersatz für Spitzenverdiener. Und das wäre das nächste gebrochene Wahlversprechen innerhalb von 12 Monaten. Aber daran sind wir eigentlich schon gewöhnt, dass heute was gesagt wird, was morgen gar nicht mehr gilt.
Und dann kommt mal noch eine Zuckersteuer, mir fallen auch noch ein paar Ideen ein. Aber woran liegt's denn dann? Also ich meine, angekündigt hatte ja insbesondere Kanzler Merz, zumindest im Wahlkampf, eine ganze Menge. Geliefert hat er bisher wenig, am 6. Mai ist er ein Jahr im Amt. Vielleicht mal kurze Bilanz, was hat er denn geliefert und woran liegt's, um das gleich vorwegzunehmen, dass es so wenig ist?
Er hat ja selbst gesagt, das, was das auch in Umfragen und bei Meinungsäußerungen das größte Problem ist, ist die Migration und alles, was daran hängt. Da hängt Bildungspolitik dran, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik. Und da sagte Merz, wir haben die Migrationskrise gelöst. Das stimmt natürlich nicht. Es gab im letzten Jahr 170.000 neue Asylanträge, 110.000 Anträge auf Familienzusammenführung. Das sind 280.000 Menschen, die frisch und neu in das Land kommen, die versorgt werden müssen. Das ist ein Riesenberg an Geld, was da reingeht. Das sind Milliarden für Gesundheitskosten. Und da wagt sich oder kann sich auch dieser Kanzler nicht dran wagen, weil eben diese Politikfelder Gesundheit, Rente, Pflege, Steuerreform auch von der SPD blockiert werden. Würde man Merz fragen, was haben Sie alles Gutes gemacht? Die Stimmung hat er nicht verbessert, das wollte er. Und er wird sagen, wir haben Abschreibungsregeln verbessert, wir haben steuerlich was für die Unternehmen getan. Aber offenbar kommt das bei den Unternehmen nicht an. Die Pleitewelle geht weiter, die Entlassungen gehen weiter. Und ich glaube, dieser Haushalt, über den wir auch redeten, der kann nicht stimmen, weil noch nicht eingepreist ist, die ganzen Arbeitslosenzahlen, die dieses Jahr noch hinzukommen werden. Also eine große Boulevardzeitung, die schrieb von, jetzt würde die Schicksalswoche dieser Koalition beginnen. Das ist natürlich kokolores. Es beginnt einfach eine Kabinettssitzung. Alle Minister werden diesem Haushaltsentwurf, diesem Plänchen mit vielen freien Flächen zustimmen und erst später im Sommer wird das dann im Bundestag verhandelt werden und bis dorthin werden wir sehen, ob diese 543 Milliarden, die ausgegeben werden sollen, wie die ausgegeben werden, wo die ausgegeben werden und vor allem, wie findet man noch 30 Milliarden, die fehlen nämlich in dem Haushalt, aber das sagt Lars Klingbeil, er hat schon ein paar Ideen, wie er Steuerschlupflöcher stopft. Das heißt, es zahlt der Bürger und es wird nicht an den Sozialsystemen, am Bürgergeld große Veränderungen geschehen. Wie sich das rechnet, ist eigentlich im Grunde ein dickes, dickes Fragezeichen. Das ist eine Erklärung des guten Willens, mehr nicht.
In einem Satz noch, wie lange hält aus deiner Sicht diese Koalition noch? Eine Prognose.
Ist nett, dass du mir diese Frage stellst.
Aber du hast nur 20 Sekunden.
Im Gesetz ist vorgesehen, dass nach 2 Jahren und einem Tag erhalten alle Abgeordneten ihre Pensionen und ihre Rentenansprüche. Das heißt, es müsste noch bis zum März nächsten Jahres gehen. Da müssten Neuwahlen stattfinden. Das heißt, eine Koalition kann im Herbst platzen. Das geht mit der Haushaltsdebatte zusammen. Und dann wird man weitersehen. Aber da alle versprechen, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, bleibt im Grunde nur schwarz-rot, schwarz-dunkelrot, rot-grün. Das sind eben die Farben dieser großen Einheitspartei.
Ein Ende mit Schrecken oder weiter ein Schrecken ohne Ende. In jedem Fall viel Streit und wenig Einigkeit. Danke dir, Frank Wahrlich, für diese Einschätzungen aus Berlin.
Gerne, Christian. Thank you.
Und wir setzen genau da an, wo wir gerade aufgehört haben. Die politische Lage in Deutschland. Ja, man könnte sie auch mit einem Theaterstück vergleichen, nur leider ohne Drehbuch und ohne Happy End in Sicht. Der Kanzler, wir haben es gehört, schwächelt, die Umfragen stürzen ab und ausgerechnet die Partei, die man kleinreden wollte, steht plötzlich ganz oben. Aber was heißt das? Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Kommt die große Wende? Achtung, sagt unser Kommentator Norbert Bolz. Genau das ist eine große Selbsttäuschung. Denn viele der vermeintlichen Auswege klingen gut, sind aber nichts als politische Illusionen. Warum weder Minderheitsregierung noch Kanzlersturz noch eine wiederbelebte FDP das Land retten würden und was das über den Zustand unserer Demokratie sagt. Hier ist der Kommentar des Tages von Norbert Bolz.
Die AfD, von der Friedrich Merz vor der Wahl meinte, er könne sie halbieren, ist jetzt die stärkste Partei. Gleichzeitig hat Merz selbst katastrophale Umfragewerte, was nach dem Bruch aller wesentlichen Wahlversprechen nicht überraschend ist. Damit hat sich Angela Merkels Urteil als richtig erwiesen, die ihn für politisch inkompetent und als Parteiführer für eine Fehlbesetzung hält. Das ergibt natürlich Gesprächsstoff und es liegt in der Natur des Menschen, dass sich in die Kritik auch immer wieder Hoffnung mischt. Doch muss man die an der deutschen Politik verzweifelnden Bürger hier vor drei Illusionen warnen. Illusionen, die die Möglichkeit eines politischen Wandels zum Guten betreffen. Erstens Minderheitsregierung, zweitens Kanzlerwechsel und drittens eine von Wolfgang Kubicki wiedererweckte FDP. Dass die CDU eine Minderheitsregierung bilden wird, ist deshalb eine Illusion, weil diese an und für sich vernünftige Idee von grünen U-Booten wie Günther, Wüst und Wegner torpediert wird. Überdies würde die SPD als Ausrede wegfallen, denn die Union legitimiert ihr Nichtstun ja mit der Behauptung, sie würde gerne mutige Reformen angehen, wenn die Sozialdemokraten nicht alles blockieren würden. Und schließlich würde eine CDU-Minderheitsregierung das Problem haben, dass die AfD vernünftigen Ideen zustimmt und damit die Brandmauer zum Einsturz bringt. Dass es zu einem Kanzlerwechsel innerhalb der bestehenden Regierung kommt, ist deshalb eine Illusion, weil niemand in der Union das Format dazu hat. Markus Söder wird nichts riskieren und es wäre ja auch dumm, die bequeme Position im schönen Bayern gegen das Chaos in Berlin zu tauschen. Sein Engagement wird sich auf den Vorstoß, Frau Aigner zur Bundespräsidentin zu wählen, beschränken. Carsten Linnemann, der große Hoffnungsträger früherer Tage, ist durch seine Zwangsloyalität als Generalsekretär der CDU total vermerzt. Vor allem aber, die wirklich Mächtigen der Partei wollen Schwarz-Rot-Grün und sehen sich auf dem richtigen Weg. Nun haben bürgerliche Wähler von alters her noch eine zweite Option, die Freien Demokraten. Und nachdem sich die FDP in der Ampel selbst zerstört hat, richten sich jetzt alle liberalen Hoffnungen auf einen radikalen Neuanfang mit Kubicki, gerade auch nach seiner scharfen Kritik an Merz. Auch das ist aber eine Illusion. Es ist zwar richtig, dass Kubicki in allem, was er sagt, vernünftig, wortgewandt und klar ist. Doch dann stimmte er als Abgeordneter immer wieder für das Gegenteil. Um Erfolg zu haben, bräuchte er deshalb eine Totalamnesie der Wähler. So hat er gerade vernünftigerweise ein Ende der Brandmauer gefordert, aber dann doch wieder betont, eine Kooperation mit der AfD käme nicht in Frage. Vor allem aber, was will Kubicki mit den links-grün-woken Parteimitgliedern machen? Mit dem Denunziationsportal So Done und dem ultra-woken Selbstbestimmungsgesetz hat sich die FDP für bürgerliche Wähler eigentlich unwählbar gemacht. Wenn man diese drei bürgerlichen Illusionen über eine mögliche Wendung zum Guten abgeräumt hat, bleibt nur die Einsicht, dass das politische Establishment schwarz-rot-grün ist und seine Herrschaft mit der Brandmauer verewigt. Es handelt sich im Grunde hier schon um eine Einheitspartei zur Verteidigung dessen, was die Mächtigen unsere Demokratie nennen. Ihre Maxime stammt von der Marquise de Pompadour und lautet: Nach uns die Sintflut. Oder wie es die Nachrichtenagentur Reuters formulierte: Deutschland schlafwandelt in die permanente Stagnation. Und das ist wohl noch zu optimistisch formuliert.
Mit dem Kommentar des Tages. Technisch hat übrigens Jörg Reinke gerade dafür gesorgt, dass Sie den Kommentar hören konnten. Redaktionell hat zuvor Roger Letsch das Thema abgesprochen. Ja, und ich durfte Ihnen die Inhalte dieser Stunde aufbereiten und präsentieren. Mein Name ist Christian Erdmasiewski und ich habe noch einen Tipp für Sie. Ab 20 Uhr hören Sie nämlich eine der prägendsten Stimmen der deutschen Rockgeschichte. Julia Neigel. Mit Schatten an der Wand wurde sie zur Ikone, doch ihr Weg kennt nicht nur Applaus, sondern auch Brüche und Widerstand. Im Gespräch mit Burkhard Müller-Ulrich erzählt sie von Herkunft, Karriere und warum sie sich politisch nie den Mund verbieten ließ. Viel Spaß ab 20 Uhr und Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.